Guten Morgen auch von meiner Seite, ein herzliches Willkommen Ihnen und euch. Und ich möchte mit einer Frage starten. Mich würde mal interessieren, wann wart ihr zuletzt im Kino?
Letzte Woche.
Letzte Woche? Da eben war so, naja, könnte schon ein bisschen länger hier sein.
Vor Corona.
Vor Corona. Ihr seid in guter Gesellschaft. So ähnlich geht's mir auch. Und dennoch möchte ich einfach mal behaupten, ich glaube, dass wir viel regelmäßiger im Kino sind, als uns bewusst ist. Das Kopfkino läuft doch ständig, oder? Hier mal zwei Beispiele. Da ist Svenja. Svenja hat sich auf eine neue Stelle beworben. Das ist die Chance. Ein Karrieresprung ist möglich. Und gleichzeitig hat sie Angst vor dem Schritt. Und jetzt wacht sie schon die dritte Nacht in Folge auf. Schweißgebadet kann sie nicht wieder einschlafen. Und hellwach stellt sie sich das Szenario des Vorstellungsgesprächs vor. Was ist, wenn der Bus zu spät kommt? Dann muss ich rennen, dann komme ich da verschwitzt an. Was soll ich überhaupt anziehen? Klassischer Look? Oder lieber leger? Wo sollte ich mich nochmal melden? Ach, ich muss nochmal in meine Unterlagen gucken. Und in welcher Abteilung war das? Dieses riesige Gebäude, ich bin da ja schon vorbeigefahren, aber ob ich das dann wirklich finde? Und was die wohl für Fragen stellen? Wenn ich keine Antwort weiß, dann bin ich blamiert. Und bestimmt stellen die mir Fangfragen. Werde ich das erkennen? Wenn nicht, dann war es das. Kopfkino. Szenenwechsel. Mats bekommt am Frühstückstisch keinen Happen runter. Heute ist sein erster Schultag in der neuen Schule. Warum mussten seine Eltern auch umziehen? Und dann auch noch nach Frankfurt mit dieser komischen Sprache. Beim Bäcker hat das ja schon gehört. Da heißt es nicht Moin, da sagen sie Morge. Und jetzt neue Schule, neues Umfeld. Er muss sich neue Freunde suchen. Jetzt rattert es in seinem Hirn. Was ist, wenn er nachher ganz allein auf dem Schulhof steht? Schließlich ist er der Neue. Und das werden sie alle aus der Klasse wissen und ihn bestimmt erst mal austesten, wie er sich dann wohl verhält, wenn sie ihn stehen lassen. Und im Unterricht, wenn er was nicht weiß, ob die mich dann auslachen, denkt er, sieht es schon förmlich vor sich. Ja, so ist es, wenn wir ins Grübeln kommen. Und oft malen wir uns das Schlimmste aus. Ich habe meine Predigt unter das Motto gestellt, der Mensch denkt, Gott lenkt. Und nach den kleinen Szenarien, die ich euch eben einmal vorgestellt habe, kommt jetzt ein Szenario aus der Bibel. Ich lese aus dem ersten Buch Mose im 50. Kapitel. Das sind die Verse, die gestern in der Tageslese dran waren. Wer da fortlaufend die Bibel liest, der hat jetzt die vergangenen Wochen die Josefsgeschichte gelesen. Aber weil das ja sicherlich nicht alle tun, einfach so, damit jeder da auch gleich mit zurechtkommt, einmal der Text und dann auch eine kurze Zusammenfassung dazu. Und dann kommt das, was wir so in diesem Kino entdecken können. In der Hoffnung für alle ist dieser Text überschrieben, was Gott beschlossen hat, das steht fest. Oder die gute Nachricht titelt, der Mensch denkt, Gott lenkt. Weil ihr Vater nun tot war, bekamen Josefs Brüder Angst. Was ist, wenn Josef sich jetzt doch noch rächen will und uns alles Böse heimzahlt, was wir ihm angetan haben? Sie schickten einen Boten zu Josef mit der Nachricht: Bevor dein Vater starb, beauftragte er uns, dir zu sagen, Vergib deinen Brüdern das Unrecht von damals. Trage ihnen nicht nach, was sie dir Schlimmes angetan haben. Darum bitten wir dich jetzt, verzeih uns. Wir dienen doch demselben Gott wie du und unser Vater. Als Josef das hörte, musste er weinen. Danach kamen die Brüder selbst zu ihm, warfen sich zu Boden und sagten: Bitte, Herr, wir sind deine Diener. Aber Josef antwortete: Habt keine Angst. Ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ihr braucht also nichts zu befürchten. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und redete ihnen freundlich zu. Das sind also die letzten Verse dieser Josefs-Erzählung. In dieser Erzählung wird berichtet, wie Josef, der Sohn Jakobs, den seine Brüder als Sklaven verkauft hatten, in Ägypten zum höchsten Beamten des Landes aufstieg. Er ist also sozusagen die Nummer zwei gleich nach dem Pharao. Und angefangen hatte alles im Lande Kanaan. Dort war Jakob, Josefs Vater, sesshaft geworden. Zusammen mit seiner Frau Lea, seinen Nebenfrauen Bilha und Silpa und 12 Söhnen, wovon Josef eben einer war. Und diese ganzen Frauen und Jakob, die lebten in einer sogenannten Patchwork-Familie, würde man heute sagen, zusammen. Eine Familienkonstellation, wo man sich vorstellen kann, da waren die Probleme vorprogrammiert. Und wer es in der Bibel schon mal gelesen hat, der weiß, da gab es Hass, Neid, Missgunst. Josef, zweitjüngster Sohn Jakobs, war Jakobs Liebling. Und das war seinen Brüdern verständlicherweise ein Dorn im Auge. Sie versuchten sogar, ihn zu beseitigen. Anfangs planten sie, ihn zu ermorden. Daraus wurde dann Gott sei Dank nur in Anführungsstrichen ein Verkauf in die Sklaverei nach Ägypten. Dem Vater meldeten die Brüder, ein wildes Tier habe Josef gefressen. Und dann kamen Jahre der Trockenheit, Hungersnot. Und auch Jakob und seine Familie waren davon betroffen. Die Söhne zogen nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Benjamin, der jüngste der 12 Brüder, der blieb beim Vater. Und in Ägypten kamen sie vor Josef, der inzwischen Vezier des Pharao geworden war. Er erkannte seine Brüder, sie ihn aber nicht. Und als die Trockenheit andauerte und das Getreide aufgezehrt war, zogen sie wieder nach Ägypten. Und diesmal gab Josef sich zu erkennen. Und er ließ dann in der Folge den Vater mit der ganzen Familie nach Ägypten kommen und gab ihnen Weideland. Alles war wieder im Lot. Josef hegte keine Rachegefühle, sondern sorgte für seine Familie. Also Happy End, oder? Tja, solange Jakob am Leben war. Und dann wurden sie von der Vergangenheit eingeholt. Ich hatte es eben gelesen. Weil ihr Vater nun tot war, bekamen Josefs Brüder Angst. Wir werfen mal gemeinsam einen Blick auf die Brüder. Bei ihnen läuft gerade das Kopfkino. Josef könnte uns Gram sein oder nach einer anderen Übersetzung, er könnte sich rächen, es uns heimzahlen, was wir ihm angetan haben. Sie werden vermutlich miteinander beraten haben und festgestellt, jeder kämpfte mit der unbewältigten Vergangenheit. Und dann greifen sie zu einem Weg, der in dieser Kultur, wo sie lebten, ganz legitim war. Sie setzten zunächst mal einen Vermittler ein. Ein bisschen schade finde ich, dass sie diesem Vermittler Worte mitgeben, die ich in den Kapiteln davor in unserer Bibel nirgends finde. Und so scheint mir das, was sie dann weitergeben, eher ein wohlüberlegter Schachzug zu sein. Sie lassen nämlich durch den Vermittler ausrichten: Bevor dein Vater starb, beauftragte er uns, dir zu sagen, vergib deinen Brüdern das Unrecht von damals. Es hat so ein bisschen einen Beigeschmack, finde ich. Aber halten wir mal grundsätzlich fest, endlich stellen sie sich der Vergangenheit und suchen nach einer Lösung. Kennen Sie, kennt ihr das auch? Was längst bewältigt schien, bricht sich plötzlich Bahn, weil eine neue Situation die Erinnerung hochspült. Das kann eine Chance sein, es zu bewältigen. Ich denke an den alten Vater einer ehemaligen Kollegin. Seit einer Weile lebte er nun schon im Heim. Und da seine Tochter und auch andere ihn regelmäßig besuchen kamen, hatte er sich gut eingelebt. Es gab auch Angebote im Heim. Es gab immer mal Veranstaltungen. Sie machten Ausfahrten. Es war für ihn alles soweit in Ordnung. Und dann kam Corona mit all den Auflagen für die Heime. Statt Besuch, Zuwinken durch die Fensterscheibe. Ausflüge, Veranstaltungen, Fehlanzeige, Gemeinschaft gab es nicht mehr. Das Essen wurde vom Pfleger ins Zimmer gebracht und er aß es allein, was er runterbekam. Der alte Herr fühlte sich plötzlich wie im Gefängnis. Und dann kamen die Erinnerungen hoch. So war es doch schon mal in der Kriegsgefangenschaft. Es ging dem alten Herrn von Tag zu Tag schlechter. Seiner Tochter wurde es übermittelt und die traf dann die Entscheidung. Ich sag nur Gott sei Dank. Sie ließ sich vom Arbeitgeber freistellen und holte ihren Vater aus dem Heim. Das war ihr durch die persönliche Situation so möglich. Und was soll ich euch sagen? Der alte Herr blühte innerhalb kürzester Zeit wieder auf. Und dann passierte noch etwas Besonderes. Er konnte endlich über seine Vergangenheit reden. Diese Generation ist das ja überhaupt nicht gewohnt. Und da brach etwas auf, was langsam heilen kann. Zurück zu unserem Text. Wir wollen doch mal sehen, wie Josef auf die Bitte des Vermittlers reagiert hat und stellen Erstaunliches fest. Der zweitmächtigste Mann in Ägypten weint. Das könnte man schnell überlesen. Aber ich möchte da mal einen Augenblick verweilen. Weinen ist etwas Kostbares. Es gibt Menschen, die haben gar keine Tränen mehr. Die sind dann wie versteinert. Josef hat welche. Und das aus ganz gutem Grund. Der ganze Schmerz seiner Lebensgeschichte bricht sich jetzt Bahn. Er kommt raus. Ihm wird vor Augen gestanden haben, was in all den Jahren passiert ist. Von den eigenen Brüdern in die Grube geworfen, verkauft mit ungewissem Ausgang, sich ausgeliefert fühlen in der Fremde. Und dann die Frage: Sehe ich meine Familie nochmals? Was ist wohl mit meinem alten Vater? Und zwischendrin erkennen des eigenen Fehlverhaltens, Er war ja nicht so ganz unschuldig. Er hatte seine Brüder oft richtig neidisch gemacht. Und dann unschuldig in Ägypten ins Gefängnis gebracht. Zwischendrin mal wieder Hoffnung. Hoffnung, dass sich einer für ihn einsetzt, der es versprochen hatte. Und dann die Enttäuschung. Vergessen. Zwischendrin immer mal wieder Lichtmomente. Und schließlich kommt er aus dem Gefängnis, weil er Träume deuten kann. Und dann wird er zum Segen für seine Familie. Und es gibt ein Wiedersehen mit dem Vater. Diese Bilder ziehen vor seinem inneren Auge vorüber. Und zwischendrin werden ihm immer wieder Tränen des Schmerzes gekommen sein. Und ich vermute irgendwann der Gedanke, trotz und in aller Not, Gott war da und er hat es gut gemacht. Es hatte einen Sinn. Wir halten für uns fest. Wir brauchen uns unserer Tränen nicht zu schämen. Denn Tränen sind eine Einladung zum Innehalten. Wo Tränen sind, da ist Rückblick. Vielleicht auch Eingeständnis. Und ich darf den Schmerz wahrnehmen. Ja, diese Verletzung tat weh. Und sie tut es immer noch. Wo Tränen sind, da wird das Leben nicht auf die leichte Schulter, sondern ernst genommen. Und wo Tränen fließen, da passiert Reinwaschen, Fortspülen, Klarsicht. Wenn Tränen fließen, kann Heilung beginnen. Wie ging es weiter bei Josefs Brüdern? Sie haben sich inzwischen selbst auf den Weg zu Josef gemacht, fallen vor ihm nieder und bieten sich als Knechte an. Josef, inzwischen innerlich vorbereitet auf die Begegnung, ganz mit sich im Reinen, begegnet ihnen freundlich und sagt, nach der Luther-Übersetzung, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Das finde ich echt stark. Josefs Brüder sollen wissen, von Josef geht keine Gefahr für sie aus. Eine Handbewegung hätte genügt und die Ägypter hätten alles getan, was Josef angeordnet hätte. Aber Josef rächt sich nicht. Er sagt aber auch nicht, alles kein Thema, halb so schlimm, ich habe es längst vergessen. Nein. Aber er stellt eine rhetorische Frage. Stehe ich denn an Gottes statt? Oder mit anderen Worten, wenn er nicht fragen würde, ich stehe nicht an Gottes statt. Und macht damit deutlich, es steht mir nicht zu verurteilen. In einer Auslegung schreibt Dr. Almut Merker dazu, Josef kann und darf nicht Gott spielen. Weder kann er an Gottes Stelle urteilen, noch an seiner Statt die Schuld aufheben. Die Verantwortung für ihr Handeln belässt er bei den Tätern, bei seinen Brüdern. Dabei mutet er ihnen zu ihrer Schuld zu stehen und betont zu stehen. Aufrechten Ganges und nicht unterworfen als seine Knechte und Diener. Seine Brüder müssen selbst mit sich ins Reine kommen und vor allen Dingen mit Gott. Josef hat verstanden, auch aus Bösem kann Gutes werden. Er hat erfahren, im Leid ist Gott immer noch da und er lenkt im Hintergrund die Geschicke. So bezeugt er es in unserem Text. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Situationen dieser Art sind für uns schwer anzunehmen. Wenn man so drinsteckt, ist es oft doch nicht zu begreifen. Manchmal erfahren wir in der Rückschau den tieferen Sinn eines Geschehens. Manchmal aber auch nicht. Vielleicht steht Ihnen jetzt eine persönliche Situation vor Augen, die unsagbar schmerzt, so wie es Josef geschmerzt hat. Jemand hat euch verletzt und immer wieder kommt es euch hoch. Kopfkino, es frisst dich innerlich förmlich auf. Dir wurde schon gesagt, du sollest vergeben, um wieder Frieden zu finden. Aber du schaffst es nicht. Dann möchte ich dir jetzt etwas weitergeben, was ich von dem Chefarzt Dr. Martin Grabe in einem Seminar gehört habe. Ich versuche das mit eigenen Worten aus meinen ehemaligen Aufzeichnungen. Dr. Grabe sagt, bei schweren Kränkungen oder Verletzungen, die wir selbst nicht vergeben können, weil es zu sehr schmerzt, ist Delegation eine Möglichkeit, könnte das Mittel der Wahl sein. Was meint er damit? Wenn jemand an dem Punkt ist, dass ihn erlittenes Unrecht quält, er sich durch die Gedankenkreisläufe selbst schadet, dann gibt es die Möglichkeit, es loszuwerden. Indem ich das Unrecht an eine höhere Instanz vergebe, um es in der Rechtssprache zu sagen. Und für uns Christen bedeutet das, ich gebe es ab an Gott und überlasse es ihm. Wer sich mit diesem Thema intensiver beschäftigen möchte, dem empfehle ich das Buch Lebenskunst Vergebung von Dr. Martin Grabe. Er ist Chefarzt der Hohen Mark, einer psychosomatischen Klinik im Taunus, und hat sehr oft mit Patienten zu tun, die an Kränkungen, Verletzungen unsagbar leiden. Und aus seinem reichen Erfahrungsschatz hat er dieses Seminar gehalten, woraus ich versucht habe, ein bisschen was weiterzugeben. Und in dem Buch wird es natürlich nochmal ausführlich behandelt. Sehr, sehr lohnenswert zu lesen. Lebenskunst Vergebung, Dr. Martin Grabe. Ich fasse zusammen, was wir aus dem heutigen Text aus der Josefsgeschichte mitnehmen können. Wenn das Kopfkino spielt, dann schau erst einmal, wie die Fakten wirklich sind. Und dann handle mit Bedacht, denn der Mensch denkt und Gott lenkt im Hintergrund. Wenn Schmerz da ist, lass die Tränen zu und Heilung kann beginnen. Trotz Schmerz, wir stehen nicht an Gottes Statt. Aber ein neuer Anfang, das ist möglich. Amen.